Und danke, lieber Rainer, dass du heute bei uns bist, uns unterstützt. Rainer und ich verbindet eine lange Geschichte. Wir haben zusammen in Tabor studiert, waren im gleichen Jahrgang, waren eine wilde Truppe, aber haben gestritten, was bewegt miteinander. War eine gute Zeit und wir haben heute noch eine gute Beziehung zueinander. Und er arbeitet eigentlich als Physiotherapeut auf der Klinik Hohenmark, macht da aber auch ganz viel Musik und so. Und schön, dass du heute bei uns bist. Noch bevor ich Rainer kennenlernte, war ich auf einer Skifreizeit in der Schweiz. Dort habe ich übrigens Sabine kennengelernt, aber das nur so nebenbei. Auf dieser Freizeit gab es verschiedene denkwürdige Augenblicke. Ein denkwürdiger Augenblick war, als wir mit dem Lift hochfuhren eines Morgens und unten schien die Sonne, aber oben war Nebel. Und du bist mit dem Lift da, mit dem Sessellift so hochgefahren und es wurde immer dicker und dicker und dicker. Und als wir dann oben ausstiegen, waren wir da so oben auf dieser Piste und wir haben so 2-3 Meter weit gesehen und das war's dann. Und das ist fürs Skifahren, zumal wir die Piste nicht kannten, extrem günstig. Ja, wir standen dann da, haben uns so angeguckt, was machen wir jetzt? Eigentlich wieder in den Lift steigen und runterfahren, aber wir waren ja alle so Jungs um die 17, 18. Das macht man nicht, ist uncool. Ja, also irgendwie muss man jetzt gucken, dass man da runterkommt. Und alle guckten sich so im Kreis an, so nach dem Motto, wer ist der Depp, der als erstes fährt? Ja, weil wenn der fällt, weiß man, dass man stehen bleiben muss. Aber da ist was ziemlich Geniales passiert. Da stieg plötzlich jemand aus dem Lift aus, der nicht zu unserer Freizeit gehörte. Und der ist ganz elegant, ohne groß zu zögern, losgefahren. Und in dem Augenblick hat es bei uns Klick gemacht und wir wussten, der ist von hier. Das ist ein Einheimischer, der kennt die Piste. Und es gab nur ein Kommando, hinterher. Dem hinterher, weil wenn wir dem hinterher fahren, dann kommen wir hoffentlich einigermaßen unbeschadet an. Und so haben wir das gemacht und kamen gut hinterher. Ist es eine entscheidende Frage, wem ich folge? Nicht nur beim Skifahren, auch im Leben. Diese Frage, wie ist es, wem folge ich in meinem Leben? An wem orientiere ich mich bei Entscheidungen? Welche Ziele geben die Richtung für mein Leben vor? Und jeder Mensch folgt in seinem Leben irgendjemanden oder irgendetwas. Manche folgen einem Menschen, Eltern, Vorbilder, die sie gut finden und sagen, so will ich das auch machen. Manche folgen einer Idee, einem Traum, einer Weltanschauung. Natürlich gibt es auch Leute, die sagen, ich folge niemandem. Ich mache nur, wozu ich Lust habe. Aber in der Regel folgen diese Leute ihren Hormonen, weil die bestimmen, worauf ich Lust habe. Also folge ich ja dann doch irgendjemandem. Vielleicht sagst du jetzt Augenblick mal, Heid, du bist im Gottesdienst, ich bin Christ, ich folge Jesus. Das ist im Kindergottesdienst die richtige Antwort, gibt 100 Punkte und ein Gummibärchen. Ja, aber ganz ehrlich, folgst du ihm theoretisch oder folgst du ihm praktisch? Wie ist das in deinem Leben? Prägt dich seine Liebe und verändert sie dich? Wirst du liebevoller, barmherziger, gelassener, ein Friedensstifter? Richtest du deine Entscheidungen nach seinem Willen aus? Wem folgst du? An wem orientierst du dich in deinem Alltag? Und wer sagt dir dann, wo es lang geht? David hat auch die richtige Antwort. Und er bekennt das sehr deutlich, indem er sagt, der Herr ist mein Hirte. Und damit macht David deutlich, es gibt einen Hirten, dem wir folgen können. Es gibt einen, der sich auskennt, der weiß, wo der Weg hinführt, der weiß, wo die Hubbel sind, wo die Löcher sind, der vorher weggefahren ist. Und das ist Gott. Und dieser Gott, sagt David, der begleitet mich wie ein guter Hirte durchs Leben. Das ist ein tolles Bild und viele lieben das. Allerdings finde ich, hat es schon auch so eine komische Seite. Nämlich die Frage, wenn Gott der Hirte ist, wer bin dann ich? Ich bin das Schaf. Erstmal ganz ehrlich, wer ist schon gar ein Schaf? Wenn jemand zu dir kommt und sagt, du Schaf, wirst du das in den seltensten Fällen als Kompliment auffassen, oder? Schaf sein? Und trotzdem, wenn ihr den Psalm durchlest, dann steht da nicht nur, der Herr ist mein Hirte, sondern zwischen den Zeilen steht ganz deutlich, dass David sagt, ich bin das Schaf. David, der mächtigste König, den Israel je hatte, sagt, ich bin ein Schaf. Und der ganze Psalm 23 ist aus Sicht eines Schafes geschrieben. David war Hirte. Das war im Quiz gehört. Und als Jugendlicher hat er Schafe gehütet. Und deswegen wusste er ganz genau, wenn ich damals meine Schafe unbeaufsichtigt, ohne Hirten in die Pampa geschickt hätte, in die Steppe, die wären verloren gewesen. Sie hätten sich verirrt, sie wären wilden Tieren zum Opfer gefallen. Was Schafe auszeichnet ist, sie brauchen einen Hirten. Aber auch das, wer braucht schon jemand oder wer ist schon gerne jemand, der jemanden braucht, dass er geführt wird? Wer ist schon gerne ein Schaf? Und ganz ehrlich, was können Schafe eigentlich? Der Andrew hat einen Papagei, der kann wenigstens ein paar Worte sprechen. Schafe können nur Mäh sagen. Tiger können durch Feuerreifen springen, wenn du sie lange genug dressierst. Habt ihr schon mal ein Schaf durch einen Feuerreifen springen sehen? Ist irgendwie auch ein komisches Bild. Hunde können Blinde führen. Habt ihr schon mal jemand gesehen, der so ein Blindenschaf hatte? Was können Schafe eigentlich? Und jetzt kommt Gott und sagt, ich finde Schafe gut. Wenn ihr die Bibel lest, werdet ihr merken, Gott hat eine Vorliebe für Schafe. Sie tauchen ständig auf. Von allen Tierarten, die es gibt, werden die Schafe am häufigsten genannt. Es gibt ja Leute, die zählen alles und irgendjemand ist auf 500 Mal oder mehr gekommen. So oft werden Schafe in der Bibel erwähnt. Aber warum? Was können Schafe denn gut? Wenn sie wollen, können sie folgen. Das können sie gut. Weil sie wissen, dass sie einen Hirten brauchen. Und das hat David auch gelernt. David sagt, hey, irgendjemand oder irgendetwas folge ich sowieso. Und ich will wenigstens entscheiden, wem ich folge. Und ich will es bewusst entscheiden. Und ich will dem besten Hirten folgen. Und ein Theologe hat diesen Vers so übersetzt. Er hat gesagt, der Herr, und nur er, ist mein Hirte. Nur der Herr ist mein Hirte. Denn auch zur Zeit von David gab es viele, viele andere Hirten, andere Götter, andere Religionen, Weltanschauungen. Aber es gab damals auch schon Reichtum, Ruhm und Macht, dem man folgen konnte, oder das eigene Ich. Und David sagt, ich will ein Schaf sein, das Gott folgt. Und ich glaube, dass das bis heute eine gute Entscheidung ist. Und dafür kurz zwei kleine Gründe. Der erste Grund, der gute Hirte kennt den Weg. Der Hirte kennt die Gegend. Er weiß, wo das Gras wächst und er weiß, wo die Quellen sind. Und der Hirte sieht weiter als das Schaf. Er hat eine größere Perspektive, er hat die Übersicht. Wenn ich früher auf Freizeiten irgendwo war und wir eine Wanderung gemacht haben, und dann hast du manchmal so 10- bis 12-Jährige, manche davon sehr verhaltenskreativ, und willst mit denen irgendwo hinlaufen, dann musst du wissen, wo du hingehst. Und der gute Wanderführer und der gute Freizeitleiter und Mitarbeiter, der läuft die Strecke vorher ab. Ich glaube, Lehrer machen das auch so, wenn es ein Wandertag sind. Man guckt sich vorher an, wo man hingeht. Der Faule macht das nicht. Der gute Hirte, der kennt den Weg. Der hat sich den vorher angeguckt und hat sich überlegt, wenn ich jetzt mit dieser Meute hier entlang laufe, was könnte passieren? Weil es passiert immer was. Selbst wenn du nicht vorbereitet bist, musst du immer flexibel sein. Aber dann sei wenigstens vorbereitet. Der gute Hirte hat sich den Weg angeguckt. Und Gott ist ein guter Hirte. Er kennt den Weg, den er uns führt. Er geht voraus. Er hat den Überblick. Und er sieht viel, viel mehr als wir. Und deswegen ist es gut, ihm zu folgen, anstatt sich auf unseren begrenzten Blick zu verlassen. Weil er den Weg kennt, deswegen kann man ihm vertrauen. Also der gute Hirte kennt den Weg. Der zweite Grund ist, der gute Hirte gibt alles für die Schafe. Ich habe mir letzte Woche mal so ein bisschen im Internet recherchiert und bin auf einen Videoclip gestoßen, wo ein Schweizer Almhirte interviewt wurde. Und er wurde gefragt, wie wird man denn ein guter Hirte? Und er hat ganz viele Sachen gesagt, aber auf eine Sache kam er wieder zurück. Sagt, das Entscheidende ist aber, als guter Hirte musst du die Tiere lieb haben. Wenn du die Tiere nicht liebst, wirst du nie ein guter Hirte. Der gute Hirte liebt die Schafe. Er setzt sich für sie ein, er sorgt für sie, er sucht sie, auch wenn sie sich verirrt haben. Er kennt jedes seiner Schafe und weiß, was es braucht. Und er schützt sie vor Angriffen wilder Tiere und vielleicht riskiert er dabei auch sein Leben. Und dieses Bild hat Jesus aufgegriffen und gesagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und damit zeigt er, so lieb habe ich dich, dass ich sogar mein Leben für euch gebe. Er gibt den größten Beweis für seine Liebe. Er meint es gut mit uns. Und deswegen ist Jesus der gute Hirte, dem wir folgen können. Er liebt uns und er kennt den Weg. Wir können ihm vertrauen. Und als Christen wissen wir, es gibt einen, der hat mehr Ahnung vom Leben als ich. Es gibt einen, der mich führen kann und führen will. Und deswegen kann ich ein fröhliches Schaf sein und ihm folgen. Auch wenn ich es nicht immer ganz verstehe, wo es hingeht. Ich kann ihm vertrauen. Der Herr ist mein Hirte. Auf wen hörst du? Wem folgst du? Bist du ein Schaf deines Hirten? Wir hören ein Lied dazu.
Wie gesagt, wir waren gemeinsam im theologischen Seminar und während Klaus seine Predigten ausgearbeitet hat, habe ich immer Lieder geschrieben. Das ist so meine Art, Theologie zu betreiben. Statt Menschen könnt ihr da unten auch Hammel singen, weil in einer Herde ist es manchmal so, man hat nicht immer den Draht zum Hirten, aber zum nächsten Leithammel ist es meistens nicht weit. Also von daher ist das gar nicht schlecht, wenn man sich in dieses Schaf hineinversetzt. Ich orientiere mich ja doch meistens an der Herde und der Hirte, wenn er gut ist, dann pfeift er seine Schafe immer mal wieder zusammen, sammelt sie und führt sie zu neuen Weidegründen. Ich bin ein Schaf meines Hirten und ich lauf ihm einfach hinterdrein. Ich bin ein Schaf meines Hirten und es ist wunderschön, ein Schaf zu sein, denn es ist Jesus, der mich führt, der mir gibt, was ich grad brauch. Und alle Hammel, die mir heute begegnen, die schickt er mir auch. Ich bin ein Schaf meines Hirten und ich lauf ihm einfach hinterdrein. Ich bin ein Schaf meines Hirten und es ist wunderschön, ein Schaf zu sein, denn es ist Jesus, der mir hilft, der mich mich tröstet, wenn ich mal wein. Ich vertrau ihm, denn ein guter Hirte setzt dein Leben für die Schafe ein. Ich bin ein Schaf, Mäh. Und ich lauf ihm einfach hinterdrein. Ich bin ein Schaf meines Hirten. Und es ist wunderschön, ein Schaf zu sein. Denn es ist Jesus und kein anderer, dem ich mein Leben anvertrau. Mag ich als Schaf sonst ganz schön dusselig sein. An dieser Stelle bin ich schlau. Ich bin ein Schaf meines Hirten. Und ich lauf ihm einfach hinterdrein. Ich bin ein Schaf meines Hirten. Und es ist wunderschön, ein Schaf zu sein. Ich bin ein Schaf. Sind noch mehr Schafe hier? Und ich lauf ihm einfach hinterdrein. Ich bin ein Schaf meines Hirten. Und es ist wunderschön, ein Schaf zu sein. Denn es ist Jesus und kein anderer, dem ich mein Leben anvertrau. Mag ich als Schaf sonst ganz schön dusselig sein. An dieser Stelle bin ich schlau. Ich bin ein Schaf meines Hirten. Und ich lauf ihm einfach hinterdrein. Ich bin ein Schaf meines Hirten. Und es ist wunderschön, ein Schaf zu sein. Es ist so wunderschön, ein Schaf zu sein. So wunderschön, ein Schaf zu sein.
Also ganz ehrlich, bis vor kurzem war ich mit meinem Auto zufrieden. Ich habe auch ein Passat. Und der fährt auch. Und der ist auch toll. Irgendwie, zumindest war er das bis vor kurzem. Der ist zuverlässig, er braucht wenig Sprit. Er hat genug Platz für alles, was wir so brauchen. Und dann habe ich dieses Video gesehen. Also so ein neuer Passat. Das wäre doch was. Also da kann mein Alter nicht mithalten. Mobile Schlüssel, LED-Matrix-Scheinwerfer, Spurhalteassistent. Ich kann mir das alles gar nicht merken, was das Auto alles hat. Und das Allerbeste ist, die Familie ist glücklicher. Die Kinder sind bräver. Es läuft alles am Morgen. Die Kollegen werden netter. Und der Kaffee schmeckt viel besser. Und alles nur, weil ich ein neues Auto habe. Hammer, oder? Also, wie gesagt, bis vor kurzem war ich eigentlich mit meinem alten Auto ganz zufrieden. Aber wenn ich das sehe, dann denke ich mir, aber ehrlich, bis vor kurzem hätte ich die meisten Funktionen, die dieses Auto hat, überhaupt nicht vermisst. Da wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Da ging es mir eigentlich gut und ich war zufrieden. Und ich denke mir dann, warum einen neuen kaufen, wenn es der alte noch tut? Aber Werbung setzt genau da an. Werbung sagt, du brauchst einen neuen, weil das entgeht dir ja alles. Werbung hat ein Ziel. Werbung will unzufrieden machen. Auf Werbungdeutsch heißt das Bedürfnisse wecken. Werbung sagt dir, das, was du hast, das ist nicht gut genug. Du brauchst was Besseres, was Neues. Du hast auch was Besseres verdient. Und dann weckt Werbung Bedürfnisse. Auf neue Autos, auf Urlaub, auf Gummibärchen, was auch immer. Und Werbung sagt dir, das brauchst du, dann bist du glücklich. Und was Werbung macht, ist, Werbung redet Mangel ein. Und ich sag euch, es ist unglaublich, an was es uns allen in diesem Land mangelt. Es mangelt uns an Smartphones, an Deo, an Slip-Einlagen, an Versicherungen, an Kopfschmerztabletten, an Schuhen, Shampoos, Creme, Käse, Wurst, was auch immer. Es mangelt uns. Weil wenn ihr Werbung anguckt, dann seht ihr, was uns alles fehlt. Denn zufriedene Menschen sind schlechte Einkäufer. Deswegen versucht Werbung uns Mangel einzureden. Und dann gehst du hin und kaufst dir was und stillst diesen Mangel. Und dann weist Werbung dich darauf hin, hey, das fehlt dir doch auch noch. Werbung redet Mangel ein. Psalm 23 redet Mangel aus. Psalm 23 ist wie ein Stoppschild, das sagt, hey, hör auf immer auf das zu gucken, was du gerade nicht hast, was gerade nicht da ist, sondern nimm das wahr, was da ist und freu dich an dem. Psalm 23 ist ein Anti-Werbungspsalm. Psalm 23 redet Werbung und Mangel aus. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Wer das glaubt, der hört auf, sich über das neueste Produkt zu definieren, egal was es ist. Wer das glaubt, ist ja ein Schaf, das fröhlich seinem Hirten folgt. Und doch, wenn man das dann so hört, mir wird nichts mangeln, grüne Aue, frisches Wasser, hört sich das nicht zu idyllisch an, um wahr zu sein? Das ist doch der Schafshimmel, oder? Das ist doch nicht mein Alltag. Aber wenn wir genau hingucken, dann merken wir, dass David hier nicht die Hängematte beschreibt, auf der ich mein Leben lang liege und irgendeinen Cocktail oder was auch immer schlürfe und es mir gut gehen lasse. Und David meint auch nicht, dass alle deine Wünsche erfüllt werden, dass du nie krank wirst, keine Probleme mehr hast, dass du nie enttäuscht wirst und dass alles glatt läuft. Weil wer das Leben von David kennt, weiß, das Leben von David war anders. Er hatte jede Menge Schwierigkeiten, jede Menge Probleme und jede Menge schwierige Zeiten. Sein Chef hat ihn gemobbt und hat sogar versucht, ihn umzubringen. Er musste in die Wüste fliehen und er lebte in Höhlen. Auf der Flucht hatten sie nichts zu essen und sie klauten das Zeug vom Abendmahl, damit sie was zu essen hätten. So würde man das heute sagen, die Schaubrote. David erlebte gescheiterte Ehen und missratene Kinder. Einer seiner Söhne startete einen Aufstand gegen ihn und jagte ihn kurzfristig vom Thron. Manche seiner Kinder starben und David schrie vor Schmerz und Trauer. David, mir wird nichts mangeln? Wirklich? Ja, sagt David, mir wird nichts mangeln. Und vielleicht würde er uns sagen, mir wird nichts mangeln, bedeutet nicht, dass du keine Wünsche mehr hast und dass alles easy läuft. Das wäre natürlich schön, aber es ist unrealistisch. Und vor allem, es muss nicht sein, dass ich mit meinem Leben zufrieden bin. Ich habe einen Hirten, sagt David, einen Hirten, der mich führt, dem ich vertraue, einen Hirten, der mich versorgt. Und wenn ich bei ihm bin, dann bin ich ein Beschenkter, weil er mich unendlich liebt und für mich da ist. Und David würde vielleicht auch sagen, dein Leben hängt nicht an den Dingen, die du willst, sondern dein Leben kommt von deinem Gott. Wir in unserer Kultur, wir hören ganz, ganz oft, du kannst nur zufrieden sein, wenn alles so läuft, wie du das willst, wenn deine Wünsche erfüllt sind, dann hast du keinen Mangel. Kann ich wirklich nur zufrieden sein, wenn alles um mich herum stimmt? Dann lege ich den Fokus auf das Äußere, auf das um mich herum. David in seinem Psalm sagt, nein, es geht um das, was in mir ist. Zufrieden ist, wer Frieden hat. Wer Frieden hat, weil er einem unglaublich guten Hirten folgt. Und David würde sagen, wer diesem Hirten vertraut, der kann Frieden schließen. Mit den unerfüllten Wünschen, mit den schrägen Lebenswegen, mit Scheitern und Verletzungen. Vielleicht nicht sofort, nicht auf Knopfdruck und auch nicht auf der Stelle. Aber der Hirte ist da und kümmert sich, hört zu und schickt den ein oder anderen Hammel vorbei, mit dem man reden kann, um über diese Dinge sich anzugucken. David fehlt vieles im Leben. Und trotzdem richtet er den Blick nicht auf das, was ihm fehlt, sondern er sieht sich das an, was Gott ihm geschenkt hat. Und deswegen kann er zuversichtlich beten, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte. Und ich würde euch gerne einen Vorschlag machen für die nächste Woche, dass ihr die Karte, die wir euch nachher austeilen, mitnehmt, sie euch irgendwo hinlegt. Und wenn ihr aufwacht und so einigermaßen wach seid, vielleicht diese ersten beiden Verse von diesem Psalm jeden Tag sprecht. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Ein-, zweimal am Morgen betend sprechen. Weil ich glaube, wenn du diese Worte verinnerlichst, dann entwickeln sie eine Kraft in dir. Dann prägen sie dich. Dann wecken sie Vertrauen und Gelassenheit. Und vor allem weisen sie sich darauf hin, dass da jemand ist, mit dem du reden kannst. Sie führen dich ins Gebet. Du gehst nicht allein in diesen Tag. Der gute Hirte steht schon neben deinem Bett. Er ist schon da, um dich zu begleiten, und er geht mit dir durch diesen Tag. Und du kannst schon mal jetzt mit ihm reden, am Morgen. Worüber freust du dich? Worauf freust du dich? Welche Last kann er dir helfen zu tragen, die auf dich wartet? Und egal, was passiert an diesem Tag, der gute Hirte ist da und will dich versorgen. Er will dir Liebe geben, Frieden, Zuversicht, Hoffnung und Geborgenheit. Der Herr ist dein Hirte. Bei ihm wirst du nicht zu kurz kommen. So würden wir es vielleicht heute übersetzen. Und deswegen gibt es jetzt Neues vom Schaf.